SWR 2 Zeitgenossen.
Die 1947 im Bregenzer Wald geborene Schriftstellerin Monika Helfer veröffentlicht seit Jahren Romane, Erzählungen und Kinderbücher. Aber erst mit ihren autobiografisch grundierten Prosawerken Die Bagage und Fati wurde Helfer einem breiten Publikum bekannt. In ihrem vorerst letzten Erinnerungsbuch schreibt sie über ihren Bruder Richard. Löwenherz, so der Titel des Romans, ist nicht nur die berührende Geschichte eines Sonderlings. Helfer hat mit dem Buch auch einen Abgesang auf unsere Gesellschaft vorgelegt, in der Lebenswege abseits der Norm kaum eine Chance haben. Monika Helfer, wie viel Fiktion steckt denn in der Löwenherz-Figur?
Es ist wenig Fiktion. Also immer dann, wenn ich ein bisschen unsicher war und mir etwas peinlich war, habe ich die Fiktion herbeigezogen. Aber sonst ist es schon ziemlich nah am Leben.
Dann sprechen wir mal über diesen Richard. Der hat in seiner Kindheit unter einer Rachitis gelitten, die dazu führt, dass ihm jeder Schritt schwerfällt. So beschreiben Sie es jedenfalls, dass er lieber liegt und in den Himmel schaut, statt mit ungelenken Bewegungen die Blicke auf sich zu ziehen. Ist das der Grund, warum er zeitlebens ein Sonderling war?
Nein, glaube ich nicht. Die Rachitis ist ja so, also die Folgen sind sichtbar, weil er ein bisschen komisch geht. Aber dieser Gang, irgendwie hat er mir sogar gefallen oder vielen hat er gefallen, weil er sowas Lässiges hatte, sowas Schlendriges.
Also er hat die Blicke auf sich gezogen. Warum überhaupt? Also mal abgesehen von diesem merkwürdigen Gang.
Er hat einfach was Cooles an sich gehabt. Er war so absolut stresslos, was ja die wenigsten Menschen sind. Und man hat den Eindruck gehabt, nichts kann ihn aus der Ruhe bringen.
Sie beschreiben ja Richard auch als einen Lebensverweigerer, der sich ziemlich überraschend um ein Kind namens Putzi kümmern muss. Was war denn da geschehen?
Es war so, also er hat ja allein gelebt, er hat gemalt und hat auch gearbeitet als Schriftsetzer. Und er war sehr gern am See. Und da war er wieder mal am See und hat dann eine Badewanne gefunden und übermütig wie er war, hat er sie dann ausgeputzt mit Zweigen und hat sie in den See geschoben und hat sich reingesetzt mit seinem Hund. Der Hund war ihm also auch das Liebste. Er und der Hund, das war so seine Familie. Und als er dann draußen war, konnte nicht schwimmen, aber er ist wirklich, da war es ja sehr tief, das Wasser, hat er gemerkt, dass es brenzlig wird. Und da war am Ufer war eine Frau, eine schwangere Frau mit ihrem größeren Kind und die hat das gesehen und hat ihn gerettet. Und dieses Kind, dieses größere Kind, 3,5 Jahre, das wurde Putzi 1 genannt, weil Putzi 2 war in dem Bauch dieser Frau am Heranwachsen. Richard war eigentlich ziemlich distanziert zu dem Kind und auch zu der Frau. Und dann hat sie aber insistiert, sie will seine Nummer. Und sie sagt ihm, sie muss ins Krankenhaus, das zweite Kind auf die Welt zu bringen, also Putzi 2. Und da würde sie dringend einen Platz für Putzi 1 brauchen. Richard hat darauf gar nicht reagiert, weil er sich gedacht hat, ja, red du nur, was soll das?
Und er kannte sie ja nicht.
Er kannte sie nicht. Und die tut gleich so intim und es ist eine merkwürdige Situation. Da habe ich auch ein bisschen geflunkert. Aber es ist schon wahr.
Aus heutiger Sicht kann man sich das gar nicht vorstellen. Alleine aus rechtlichen Gründen würde ich mal sagen, dass eine fremde Frau daherkommt und einem jungen Mann ein Kind mehr oder weniger auf die Nase drückt. Wie hat Richard darauf reagiert? Was hat er getan?
Er war ganz passiv. Er hat dann gesagt, ja, hat dir dann die Nummer gegeben und irgendwann steht eine fremde Frau vor der Tür und hat die Putzi an der Hand und einen kleinen Koffer, wo ein paar Sachen drin sind für sie und sagt ja und tut aber so, als ob er der Vater wäre. Und anstatt er sich da aufgeregt hätte und gesagt, hey, ich bin nicht der Vater, sagt er, ja, lass sie da, ich kümmere mich ein bisschen, die wird sie eh dann gleich wiederholen. Die holt sie aber nicht. Und das wäre gar nicht mehr möglich, so etwas. Das war auch damals nur kurze Zeit möglich. Und ich habe ihm immer wieder gesagt, Richard, du musst was machen, du musst zur Polizei, du musst zur Fürsorge. Das geht nicht. Sein Satz war immer, schauen wir mal, warten wir ab, was geschieht. Ich kann dann immer noch reagieren.
Ja, das Verrückte ist, er nimmt dann die Vaterrolle an. Warum eigentlich?
Ich glaube, es hat ihm so gepasst. Er hat den Hund gehabt, den Schamasch. Und das Mädchen, die Kleine, die hat in den Familienverbund unheimlich gut hineingepasst. Das war so eine Dreieinigkeit. Ich kann es mir nicht erklären, aber ich habe es ja gesehen, dass es funktioniert hat. Das war absolut rührend, wie das Kind also erstens den Hund vergöttert hat und auch den Richard. Und ich glaube, das Geheimnis war einfach, dass dieses Kind völlig verwahrlost war. das war keine Zärtlichkeit, also keine behutsame Entwicklung hat es gehabt. Ich glaube, es hat sich nur gewundert, weil mein Leben zu ihm war. Das war es nicht gewohnt.
Es ist so eine unglaubliche Geschichte, könnte man sagen, wenn man es nicht als eine biografische Geschichte verkaufen würde. Niemand würde sie glauben, oder?
Nein, sie wäre heute nicht möglich. Und sie war damals, wie ich gesagt habe, auch nur kurz möglich. Nein, das wäre völlig unmöglich. Und bei einem anderen wie Richard wäre sie auch nicht möglich gewesen, der das mit sich machen lässt. Vielleicht war er gerade in dieser Zeit, als das Kind zu ihm kam, ein bisschen so in der Luft. Er hat den Job noch nicht gehabt. Es hat ihm irgendwie gepasst, der Hund und das Kind und er, es hat ihm getaugt.
Sie beschreiben das sehr anschaulich, wie er dann dieses Kind auch mit zu seiner Arbeit nimmt. Haben seine Kollegen ihn nicht darauf angesprochen und gesagt haben, was machst du da eigentlich?
Ja, ich meine, er hat doch gelogen, er hat gesagt, es ist von seiner Tante oder es ist von seiner Schwester. Er hat ständig irgendwas erfunden und die haben sich auch nicht so interessiert, die Männer dort. Nur, die haben sich auch in das Kind verliebt. Die hatte so was Nettes an sich gehabt, die hat auch immer dann Süßigkeit für die Maschinen mitgebracht. Die hat sie dann so Kaugummi auf die Maschinen gelegt und hat mit denen geredet, da in dieser Firma. Also das war ja eine Schriftsetzerei und da gibt's ja diese alten Maschinen noch. Und die Kleine, das hat ihr gefallen.
Sie haben gerade gesagt, der Richard hat ständig irgendwas erfunden. Im Roman nennen Sie Ihren Bruder einen Schmähtandler. Ist das noch liebevoll gemeint gewesen?
Absolut. Schmähtandler ist eigentlich ein wienerisches Wort, aber ist bis zu uns in den Westen gedrungen, sagt man bei uns auch, wenn einer gern erfindet. Ich meine, Schmähtandler ist einer, der nicht im Bösen, es gibt ja auch Menschen, die im Bösen erfinden, um jemanden zu schaden. Richard hat da nicht nur Gutes dazu getan. Und das war ja nicht eine nette Art, oder er hat Geschichten erzählt. Und wenn man ihn kannte, dann hat man sich amüsiert. Manche Leute haben gesagt, das ist ja eh nicht wahr, was der erzählt. Ja, hat er gesagt, du musst es ja auch nicht glauben.
Es gibt in dem Buch einige Formulierungen, da bin ich innerlich zusammengezuckt. Zum Beispiel las ich den Satz, außer seinen Geschichten hatte mein Bruder nicht viel zu bieten. Und da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht härter klingt, als es gemeint war. Wie war es gemeint?
Ja, ich muss sagen, jetzt, wenn ich es lese, erschrecke ich. Es klingt viel zu hart. Ich habe es nicht hart gemeint, aber es klingt eigentlich brutal. Ja. Was hat er denn schon gekonnt? Also er hat nichts gekonnt, keine Fähigkeit. Das wollte ich eigentlich nicht sagen, das hätte ich verbessern müssen.
Nein, ich bin froh, dass es drin ist, weil dadurch wurde mir eine andere Leseart angeboten. Ja. Für mich war der Roman jedenfalls so ab der Mitte irgendwann auch der Versuch, solche apodiktischen Formulierungen vielleicht im Laufe des Schreibprozesses zu widerlegen. Ist das zu viel interpretiert?
Nein, ist sehr gut. Ich meine, er hat mich einfach genervt manchmal, weil er halt dieses Kind und das geht ja nicht. Und ich habe gesagt, irgendwann werden sie mich befragen, weil ich bin ja mitschuldig, weil ich das Kind ja auch genommen habe, wenn er keine Zeit hatte. Und dann wird man uns vorführen, dann kommen wir zum Richter. Und ich sage dann zu dem Richter, das Kind hat es wunderbar gehabt bei meinem Bruder. So gut hat es nie, es wird der beste Vater der Welt. Und dann sagt er, ist ja merkwürdig. Und wie heißt das Kind? Ihr wisst nicht einmal den Namen. Also das ist ja wirklich kriminell, oder?
Naja, man kann auf jeden Fall der Polizei oder dem Richter nicht sagen, das Kind heißt Putzi. Das glaubt ja einem sowieso niemand.
Nein. Also zum Glück ist das nicht passiert. Aber diese Möglichkeit hatte ich immer im Kopf. Und die habe ich auch ganz oft vorgehalten.
Dann kommt es zur Katastrophe, denn die Frau taucht wieder auf.
Die Frau taucht wieder auf und nimmt ihm das Kind aber wieder mit. Und es geht so zweimal hin und her. Aber dann lernt er eine Frau kennen und ich müsste richtig sagen, eine Frau lernt ihn kennen, eine Anwältin. Und die ist irgendwie verrückt nach dem Richard. Die wirkt zwar zart und fein, aber sie hat unheimlich Kraft und weiß, was sie will. Also er hat sich vorgenommen, den Richard zu erobern. Also den will ich sogar heiraten. Und das hat sie auch geschafft. Nur der Richard, weil er wirklich alles mit sich machen ließ, habe ich den Eindruck gehabt oft. Der sagt dann, ja, heirate ich sie. Ich meine, sie ist ja nett. Sie ist so putzig, total nett. Und dann ist sie dazu noch Anwältin. Vielleicht gelingt es uns, das Kind zu adoptieren. Was ja völlig verrückt ist. Und die war natürlich taff, diese Frau. Die war Anwältin, die hat gesagt, das machen wir von Grund auf richtig. Und wir werden die Frau ausfindig machen, dann werden wir dem nachgehen. Dann bin ich in einer Kanzlei beschäftigt und mein Vater hat eine Kanzlei, mein Bruder, meine Mutter, die wissen, wie das geht. Also Drohbriefe mit vornehmem Schreibkopf, da wird die so erschrecken, dass sie uns das Kind sofort gibt. Was natürlich alles nicht war.
Ja, und dann kommt es zum großen Drama dann. Und die Frage stellt sich natürlich auch auf der literarischen Ebene, wie wird die Geschichte erzählt? Sie sind ja relativ mutig, dass Sie die Geschichte erzählen, weil die ganze Familie da eine Rolle spielt. Hatten Sie zwischenzeitlich vielleicht auch mal gedacht, diesen Teil der Familiengeschichte nicht in die Öffentlichkeit zu setzen?
Allerdings hatte ich mir gedacht, meine private Geschichte wird nicht vorkommen. Ich habe aber gemerkt, ich kann nicht über meinen Bruder schreiben und mich ausklammern. Und da hatte ich wiederum das Glück, dass ich mit einem Mann verheiratet bin, der Schriftsteller ist. Und der zudem, was in diesem Roman besonders wichtig war, fast der beste Freund von Richard gewesen ist. Also habe ich ihn fragen können und sagt, Michael, weißt du etwas von Richard, was ich nicht weiß? War allerdings mit der Gefahr verbunden, dass er mir etwas erzählt, weil er ja auch Erfinder ist, das nicht stimmt. Aber gut, hätte ich auch genommen.
Also Sie haben es gesagt, Sie lassen in Löwenherz auch Ihren Mann auftreten, den Schriftsteller Michael Köhlmeier. Und Sie zitieren ihn mit den Worten, die Geschichte in Löwenherz wirke aus der Unwirklichkeit heraus. Ein ganz starker Satz. Was ist damit gemeint?
Ja, über den Satz habe ich auch nachgedacht, obwohl ich ihn selber geschrieben habe, weil er ist mir irgendwie so eingefallen. Also das unwirklich verkörpert natürlich der Richard. Und der Richard wirkt ja so, als ob er gar nicht im Echten wäre. Also der ist ja wie ein Vogel, der herfliegt. Und das ist unwirklich für mich.
Und war es vielleicht doch dann auch einfach, über ihn zu schreiben? Oder hat es das eher schwerer gemacht?
Beides. Kommt auf die Situation drauf an. Bei meinem Flunken war es einfacher. Bei der Wahrheit war es schwieriger.
Weil es geschmerzt hat?
Auch, ja.
Es geht ja in allen drei Büchern, die ich auch gerade eben schon erwähnt habe, um, sagen wir mal, das fragile Gebilde namens Familie. Was interessiert Sie denn so an den Krisen im allernächsten familiären Umfeld?
Mich interessieren auch Krisen von fremden Leuten. Mich interessieren allgemein Krisen, weil es ja das Material ist, aus dem ich schöpfe. Ich meine, ich finde alle Menschen interessant. Ich glaube, es gibt keinen einzelnen Menschen, der nichts hergibt. Also wenn man sich mit ihm näher befasst. Und bei der Familie ist es natürlich noch stärker, weil man ein Teil von der ist. Also da kann man sagen, den habe ich so gesehen, den habe ich so gesehen. Und muss aber dann bemerken, dass meine Schwestern oder meine Tanten und Onkels den ganz anders sahen. Also es gibt immer viele Meinungen dazu.
Das ist, glaube ich, auch eine Stärke dieses Romans, dass das Bild von Richard sich ständig verändert. Und am Ende der Leser, die Leserin sich fragt, ja, wie war der denn wirklich? Haben Sie, nachdem Sie das Buch geschrieben haben, etwas Neues über Richard gelernt?
Etwas anderes vielleicht, etwas Neues, nicht? Ich habe mir alles zugetraut. Und dass er so angstfrei war, das hängt natürlich damit zusammen, dass er nicht gern gelebt hat. Also er hat gedacht, wenn ich jetzt ertrinke, was immer, oder wenn ich einen Wasserfall hinunterstürze, ja, dann bin ich halt tot. Also man hat es ihm geglaubt, dass es ihm nicht so wichtig war. Nur, dass es dann wirklich geschehen sollte, das hat man nicht geglaubt. Also ich jedenfalls nicht.
Richard war mit Sicherheit sowas wie ein Außenseiter. Und das Interessante ist, dass das Motiv des Außenseiters sich im Grunde genommen durch alle Romane, jedenfalls die der Trilogie, zieht. In der Bagage, die spielt zu Beginn des Ersten Weltkriegs in einem kleinen Dorf in Vorarlberg. Und zwar ist es die Familienlinie mütterlicherseits. Der Großvater wird eingezogen und zurück, bleibt in ärmlichsten Verhältnissen. Die Großmutter mit ihren Kindern. Was hat denn diese Menschen zu Außenseitern gemacht?
Ich bin der Meinung, dass alle in unserer Familie Außenseiter sind. Und dort natürlich auf dem Dorf, also so am hintersten Ende, am Waldrand, also wo kaum einer hinkommt, in großer Armut zu leben, das macht einem natürlich auch noch mehr zum Außenseiter. Wobei die Armut in dieser Zeit ja auch fast normal war. Also die Leute am Dorf, es gab den Bürgermeister, der mehr hatte, oder den Pfarrer, dem man was zugesteckt hat natürlich. Und ein paar Familien mit mehr Tieren, also mit mehr Kühen und Ziegen. Und unsere Familie hatte ja fast gar nichts. Also diese Unterschiede gab es, aber es gab keine reichen Leute dort. Und dann kam dazu, dass meine Großmutter wirklich sehr gut ausgesehen hat. Und das ist merkwürdigerweise, in der Stadt, glaube ich, wäre das nicht so, aber im Land wird man da zum Außenseiter, weil da denkt man sich, wieso hat die so ein Glück? Aber die hatte ja gar kein Glück, weil das ist halt so geschehen. Die hatte mit ihrer Schönheit kein Glück. Ich meine, natürlich ist man gern schön, aber wenn das so aussieht, dass die Frauen irgendwie böse werden, neidisch werden und die Männer denken, sie können sie anmachen und sie werden belohnt, dann ist es nicht angenehm.
Ja, und sie wird angemacht von ganz unterschiedlichen Männern aus dem Dorf, aber dann auch von einem Fremden, der daherkommt, beziehungsweise sie verliebt sich sogar in ihn.
An dem habe ich viel erfunden. Den gab es schon, aber er war auch ein Deutscher. Man erzählt von ihr, ich habe es ja nicht mehr erlebt, dass ihr die Sprache so gut gefallen hat. Er kam aus Hannover und man sagte, die Hannoveraner haben die klasse, schönste deutsche Sprache. Und das hat ihr unheimlich imponiert, weil die hat da drinnen im Wald, da konnte man ja kaum Hochdeutsch reden, da redet man Dialekt. Und wenn man dann versucht, Hochdeutsch zu reden, dann ist das schwer eingefärbt. Das kam mir so vornehm vor.
Wie ist diese Liebesgeschichte ausgegangen?
Ja, der ist halt dann gegangen. Er ist 2-3 Mal gekommen. Und als er dann das letzte Mal kam, da war sie so unglücklich. Es ist, glaube ich, diese romantische Vorstellung von Liebe, die sie nie gekannt hat. Also es könnte einer sein, der sie aus dem sogenannten Sumpf, Sumpf war es ja nicht, aus dem alten Leben zieht und ihr was Besseres bietet. Also sie könnte ja dann auch die Kinder mitnehmen und der wäre dann auch reich, was er gar nicht war, der war ein armer Schlucke. Aber die galoppiert ja die Fantasie und das hat die einfach Freude gemacht daran, zu denken und sich zu wünschen und wissend, dass es nicht sein wird.
Und wieder führt die Geschichte in ein Drama, denn der Großvater kommt zurück und erfährt von dieser Geschichte.
Ja, weil im Dorf ist nichts geheim. Also da wird alles erzählt. Und ich meine, er war ja auch auf Heimaturlaub, aber es ist nicht erwiesen, dass das Kind von dem Fremden ist. Und damals gab es ja keine Schwangerschaftstests und solche Dinge. Aber er bildet sich ein, der Vater, dass dieses Kind, was meine Mutter geworden ist, nicht das seine ist. Als Kind war das ganz schrecklich, weil er hat sie einfach viel Luft behandelt. Er hat sie nicht geschlagen oder schlecht behandelt. Es war einfach so, als ob sie nicht da wäre.
Hat diese Geschichte auch ihr Leben geprägt?
Das weiß ich gar nicht. Wir haben unsere Mutter, wir Kinder, als somnambule Frau erlebt. Sie war ja auch viel krank und sie war nicht immer im Bett. Sie hat Angst vor Leuten gehabt. Immer wenn jemand kam, hat an der Tür geläutet, was eh selten war, hat sie gesagt, mach die auf, aber ich bin nicht da. Das war so ihr Satz. Und so hat sie mit den Leuten nicht viel zu tun gehabt und das hat uns schon geprägt als Kinder.
Diese Geschichte, die Bagage, ist dann ein großer literarischer Erfolg geworden. Haben Sie damit gerechnet?
Nein, niemals.
Warum nicht?
Ja, ich schreibe schon so lange und wieso soll plötzlich ein Erfolg? Michael hat gesagt, schau, weil ich dann manchmal gedacht habe, soll ich es nicht einfach aufgeben? Ich schreibe schon 30 Jahre. Soll ich es nicht einfach aufgeben? Und sagt er, mach weiter. Jedes Mal werden die Karten neu gemischt. Und das hat mich unheimlich aufgebaut, jedes Mal.
Und er hat recht behalten.
Hat recht behalten, ja. Ich meine, gehört auch viel Glück dazu.
Es hat ganz offensichtlich einen Nerv getroffen. Was meinen Sie, war dieser Nerv?
So sagt man dazu, Nerv getroffen. Ja, es hat diesen Nerv der Familie getroffen, weil jeder hat eine Familie. Und wenn ich dann auf Lesungen war, kamen einige Leute dann zu mir und sagten, ja, das hat mich so berührt, weil plötzlich ist mir meine Familie eingefallen und ich habe mir so vorgestellt, sie haben mir zugehört und dann sind sie weggedriftet in ihre Familie hinein und haben dann plötzlich ihre Geschichte weitergedacht und mich nur so als Ton irgendwie gehabt. Und ich glaube, das ist der Grund.
Sie haben dann Ihre Familiengeschichte weitererzählt und zwar ein bisschen den Fokus verschoben von Ihrer Mutter weg, die ja dann auch früh gestorben ist, zu Ihrem Vater, der dann auch gleich Titelfigur wird. Vati, was war denn das für ein Mann?
Er war ein Mann, der noch zuletzt, als der Krieg schon am Ende war, eingezogen wurde. Er war damals 17, also er war vorm Abitur. Da hat man ihn eingezogen nach Russland. Dort ist ihm das Bein abgefroren, also dort ist ihm sein Leben eingefroren eigentlich, kann man sagen, weil alles, was er sich erwünscht und erträumt hat, ist nicht geschehen, konnte nicht geschehen. Er war ein kluger Mann, also er hätte was aus sich machen können und hatte auch große Pläne für sich. Und dann hat er halt im Lazarett meine Mutter kennengelernt und die haben geheiratet. Dann ist meine Schwester auf die Welt gekommen, 2 Jahre später ich. Als ich schon auf der Welt war, hat er das Abitur nachgemacht. Also einfach nur so, damit das auch erledigt ist.
Ja, aber es ist. Und dann hat er einen interessanten Job bekommen. Und zwar wurde er Verwalter in einem Erholungsheim für Kriegsopfer des Zweiten Weltkriegs. Und zwar auf einem Hochplateau namens Chengla. Diese Phase beschreiben Sie durchaus als eine Episode des Familienglücks. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Wie haben Sie denn tatsächlich diese Zeit auf der Chengla erlebt?
Das war auch für uns Glück. Und zwar deshalb, weil die Verhältnisse so verändert worden sind. Also im Bregenzerwald, als wir noch gewohnt hatten, hatten wir ja nichts. Da war eine Zitrone, schon ein Himmelsgeschenk. Und das war ein vornehmes Haus. Also es war ein großes Haus. Das haben Leute aus Stuttgart, die hatten da so einen Verein für Kriegsversehrte, hatten wahrscheinlich auch so ein Nazi-schlechtes Gewissen und haben gedacht, da bauen wir etwas für Leute, die im Krieg verwundet wurden. Und da fanden im Jahr zweimal Turnusse statt. Und die gingen einen Monat, glaube ich, oder drei Wochen. Und die übrige Zeit waren wir allein. Das muss man sich vorstellen, in diesem riesigen Haus. Wir hatten eine Köchin, wir hatten da eine Aufräumefrau. Also wir haben gelebt wie die reichen Leute plötzlich. Wir konnten in fremde Betten springen, weil es waren ja viele Zimmer. Es war unglaublich. Und dann kam dazu, es gab eine kleine Bibliothek. Mein Vater hat sich ja immer eine Bibliothek gewünscht, schon als Kind. Und dann gab es eben diesen Professor aus Tübingen, der dann dem Heim seine Bibliothek vermacht hat. Und zwar deshalb, weil sein Sohn bei uns oben eine Zeit lang bleiben konnte. Der war so versehrt, auch geistig war er ein bisschen zurückgeblieben. Während des Krieges ist ihm irgendwas auf den Kopf gefallen, also ganz schlimm. Und er konnte auch nicht mehr Geige spielen, also konnte nicht mehr selber lesen. Und mein Vater hat sehr viel für den getan. Und aus Dankbarkeit hat ihm dann der Professor die gesamte Bibliothek vermacht. Und das waren wirklich sehr schöne Sachen, also Klassiker, Philosophen, also naturwissenschaftliche Werke.
Ist davon noch was übrig?
Nachdem das Heim aufgelöst worden ist, weiß ich nicht, was mit diesen Büchern geschehen ist. Also der Teil, den mein Vater vergraben hat im Wald aus Angst, dass man ihn mit denen wegnimmt, von dem habe ich auch nichts mehr gehört. Keine Ahnung.
Auf jeden Fall, Ihre Mutter stirbt recht früh. Wie reagiert Ihr Vater darauf?
Verzweifelt. Absolut verzweifelt. Und so, dass man denkt, das gibt's gar nicht. Also er nimmt keinen Anteil mehr an nichts. Also uns Kinder hat er irgendwie, ja, wir haben so vor uns hingelebt. Und er selber ist in ein Kloster gegangen. Und dort hat man ihn aufgenommen. Wo hätte er sonst hin können? Und dort hat er ein kleines Zimmer mit einigen Büchern. Und da hat man für ihn gekocht. Und er hat seine Ruhe gehabt.
Und die Kinder wurden verteilt?
Ja.
Man hätte jetzt auch sagen können, er nimmt einen Job an und kümmert sich um die Kinder. Hat er nicht getan. Warum?
Ich glaube, er hätte keinen Job machen können. Er war kummerkrank. Das nehme ich ihm nicht übel. Ich weiß, er hätte nicht arbeiten können. Wir haben ihn nur einmal besucht in diesem Kloster. Da hat er uns gar nicht zu sich gelassen. So auf Distanz hat er uns gehalten. Das war schon sehr merkwürdig.
Wie hat denn diese Absentierung des Vaters sich ausgewirkt auf Ihr Leben, auf das Leben der Kinder?
Ja, wir haben auch gedacht, ja, den gibt's halt auch nicht mehr. Wir waren ganz resigniert. Wir drei Mädchen waren dann bei der Tante, die sehr gut zu uns war, aber unglaublich streng. Und ihr Mann war ja unglaublich streng. Und in engsten Verhältnissen haben wir gewohnt, während der Richard zu einer Tante gehen konnte, bei der es besser war. Aber im Endeffekt hat er es auch nicht besser gehabt. Und dann irgendwann hat ihm wohl der Familienrat, der Bagage, hat ihm zugesetzt und hat gesagt nach einem Jahr, du Sepp, hör mal, das geht nicht. Die Kathi hat selber drei Kinder, das sind so enge Verhältnisse. Die kann da die drei Mädchen nicht dazu nehmen. Du musst jemand heiraten. Und er hat gesagt, wen? Ich kenne niemanden. Wen soll ich heiraten? Und dann hat er uns gesagt, ja, also wenn ich Geld hätte, würde ich ja eine Putzfrau nehmen, dann könnt ihr auf euch aufpassen, aber ich habe kein Geld. Das ja auch unheimlich traurig klingt. Und dann haben sie ihm eine Frau gesucht, also wirklich eine Frau serviert. Das war eine Cousine meiner Mutter, die schon eine Karriere hatte als Schneiderin in Genf. Die hat gesagt, nein, wirklich nicht. Wieso soll ich einen Mann heiraten mit vier Kindern? Ich habe überhaupt nicht vor zu heiraten. Das wäre heute auch nicht mehr möglich. Ihre Mutter, ihre Leute haben mir so zugesetzt, dass sie aus Anstand und aus Frömmigkeit, die sie sicher nicht hatte, aber ihre Mutter oder halt aus Nächstenliebe das tun musste. Ich würde sagen, sie ist genötigt worden. Ja, ich habe mir kurz mal überlegt, ich würde gerne über sie eine Geschichte schreiben. Habe ich mir überlegt nach Fatih, aber dann habe ich mir gedacht, das ist mir zu heikel, das will ich nicht machen.
Warum?
Ich glaube, da wäre ich mit mir selber in Konflikt gekommen, weil ich hatte selber Probleme mit ihr, weil ich sie nicht akzeptiert habe. Natürlich meine Schuld, weil ich einfach nicht gewollt habe, dass meine Mutter stirbt und ein Ersatz da ist. Also von vornherein war meine Sehweise schon sehr ungerecht. Das hätte ich nicht gekonnt.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen und zu Gast ist die Schriftstellerin Monika Helfer-Vorhelfer. Die familiäre Vergangenheit, das lese ich aus diesen drei Büchern, die wir gerade eben auch kurz angerissen haben, die ist im Grunde genommen nie abgeschlossen. War diese Vergangenheit für Sie auch ein Fluch?
Nein, würde ich nicht sagen. Man muss die Vergangenheit akzeptieren, damit man eine Zukunft hat.
Haben Sie was aus ihr gelernt?
Ich glaube leider nicht. Ich weiß es nicht. Was hätte ich lernen sollen? Verhaltensweisen. Ich meine, lehren tut einem das Alter oder die Zeit. Also mit jedem Jahr hoffe ich, dass man klüger wird.
Also ein zentrales Motiv in den Büchern ist, wie ich finde, das der Lieblosigkeit. Ja. Und Sie haben ja dann auch eine Familie gegründet, 4 Kinder großgezogen. Haben diese Erfahrungen aus der Vergangenheit nicht auch den Wunsch aufkommen lassen, es garantiert anders zu machen?
Das ganz bestimmt. Das ganz bestimmt. Ich meine, mein ältester Sohn sagt mal, Mama, du bist so eine harte Nuss. Und das stimmt. Ich kann unheimlich viel aushalten, weil ich nie verwöhnt worden bin. Also ich, natürlich brauche ich Zärtlichkeit wie jeder Mensch, aber ich halte viel aus. Und darum habe ich mir gedacht, meine Kinder werden das nicht so haben. Und ich habe sie auch verwöhnt. Nicht so sehr wie Michael, der hat sie noch viel mehr verwöhnt.
Das werden wir dann an anderer Stelle besprechen. Vielleicht nochmal zurück zum Schreiben selbst. Wer über die Familie schreibt, denke ich mir, muss damit rechnen, dass sich die Verwandtschaft darüber beschwert. Ist das schon mal passiert?
Es ist einmal passiert, ja. Also ich hatte ja bei den wichtigen Personen gewartet, bis sie nicht mehr leben. Deshalb auch so spät mit dem Schreiben angefangen. Und dann gab es eine Cousine, die ich gar nicht gekannt habe. Die habe ich vielleicht einmal gesehen in meinem Leben. Die ist vielleicht 5, 6 Jahre älter als ich. Die hat dann Klage eingereicht. Und wiederum, also dieser Anwalt hat dann beim Verlag halt, wollte eine einstweilige Verfügung oder was. Es ging darum, dass ich geschrieben habe, dass ihr Vater nach Stall riecht. Also ich meine, der Onkel hatte einen Bauernhof. Und ich habe geschrieben, er riecht nach Stall. Das ist ja eigentlich ein würdiger Geruch für einen Bauern, oder? Aber sie, die natürlich auch für sich eine bessere Welt gehabt hat, also sie ist dann irgendwie so Botschaftssekretärin gewesen und war viel in der Welt unterwegs, hat sich weiß Gott was eingebildet, dass sie die Klügste und Beste ist. Das hat dieser Stallgeruch, den hat sie nicht ausgehalten. Und ich habe ja was wirklich verrückt Dummes, die richtigen Namen geschrieben. Und ich kann es mir nicht erklären, warum ich es gemacht habe. Es ist einfach nicht anders gegangen. Ich hätte ja können Namen erfinden, aber ich wollte es einfach nicht.
Ja, in all Ihren Büchern gibt es Klarnamen. Ihren Mann wird ja auch Michael genannt. Es ist ja sozusagen nicht 1:1, aber darüber müssen wir vielleicht noch genauer sprechen. Aber es ist im Grunde genommen schon so, dass die Leute sich wiedererkennen müssen. Das ist ja gar nicht anders möglich.
Ich kann nicht sagen, es widerstrebt mir, Namen zu erfinden. Und vielleicht will ich es auch provozieren. Das kann sein, so im Unterbewusstsein. Also bewusst provoziert will ich es nicht. Aber ich glaube, im Unterbewussten habe ich es provoziert. Und da muss ich halt damit leben. Aber sonst haben sich die Leute nicht aufgeregt.
Gibt es Tabuthemen, über die Sie nicht schreiben?
Ich würde nicht gerne über den Tod meiner Tochter schreiben. Also zum Beispiel ein Buch über die Paula zu schreiben, die mit 21 Jahren gestorben ist, also verunglückt ist. Das würde ich nicht schreiben wollen. Das käme mir nicht angemessen vor. Also da hätte ich das Gefühl, ich habe kein Recht dazu.
Paula, Sie haben es selber erwähnt, war auch Schriftstellerin am Anfang, aber sie hat einiges auch geschrieben. Und Sie haben das zusammen mit Ihrem Mann auch herausgebracht. Was waren das für Texte?
Ja, wir haben ja gewusst, dass sie schreibt. Wir haben sie immer schreiben gesehen, in jeder Situation. Sie hat die Angewohnheit gehabt, immer auf dem Boden zu sitzen. Die saß auch oft auf der Straße irgendwo. Immer mit einem kleinen Buch hat sie immer hineingeschrieben. Und dann hat er mich gesagt, sag mal, deine Texte magst du nicht einmal in den Computer reintippen. Da war sie schon an der Filmakademie. Und das hat sie dann gemacht, also zwar schlampig, aber sie hat es gemacht. Und dann haben wir die halt irgendwie mühsam zusammengesucht. Das sind so kleine, sind Impressionen, dann sind auch wirklich Geschichten dabei. Und es ist uns etwas ganz Peinliches passiert. Ich habe in diesem Notizbuch, das sie hatte, das haben wir halt auch verwendet. Und da haben wir einen Satz von ihr als ihren verkauft, der nicht der ihre war. Und zwar, Ich habe das erst später gemerkt. Diese Schriftstellerin lebt nicht mehr, Aglaya Veterani. Die habe ich auch gekannt und ich habe der Paula das Buch gekauft und habe gesagt, Paula, lies das. Es ist wunderbar, die schreibt so wunderbar. Und Paula hat ja eine ähnliche Herangehensweise mit Schreiben. Und die hat, es sind vielleicht zwei Sätze, die sie einfach, also nicht wissen, dass daraus etwas werden würde, aber wir haben das halt als das ihre gesehen und haben das mit in das Buch genommen.
Hat das jemand entdeckt?
Nein, aber ich habe immer das Bedürfnis gehabt, das zu erzählen. Ja. Und ja, wir haben es dann nicht gemacht.
Ist es erschienen?
Es ist erschienen, da war die Aglaya schon tot. Ja. Die hat sich das Leben genommen. Mhm. Ich meine, wenn die Aglaya noch gelebt hätte, wäre es kein Problem gewesen. Dann hätten wir mit ihr reden können. Aber
kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Schreiben. Es ist ja nun wahrlich nicht einfach, über die eigene Literatur zu sprechen. Aber wie würden Sie denn selbst den Stil Ihrer Prosa beschreiben?
Ja, ich meine, ich bin ein knapper Formulierer. Ich habe überhaupt kein episches Talent. Wenn ich etwas schreibe, also einen Menschen charakterisiere, dann muss ich sie vorher ganz genau anschauen, also richtig studieren, damit ich sie hinkriege und nicht zu viel schreibe. Ich will ja keine Nasen und Augen beschreiben. Also ich war dann immer völlig fasziniert. Bei Tolstoi kommen so viele glänzende Augen vor. Und dann habe ich mir gedacht, ist das nicht kitschig? Es ist natürlich, wie er es macht, ist es nicht kitschig, aber ich hätte da ein Problem, also so einzelne Merkmale eines Menschen zu beschreiben. Und ich denke mir immer, es muss durch die Handlung, muss dieser Mensch beschrieben werden. Also wie er etwas macht, wie er sich hinsetzt, wie er die Hände hält, also wie er den Kopf hält. Also so muss ich es hinkriegen, das ist mein Zugang.
Ist das sofort auf dem Blatt Papier oder im Computer oder verläuft der Arbeitsprozess eher so, dass Sie im Laufe der Überarbeitung ganz viel wegstreichen, sodass dann diese Sirupsprache, dieses Konzentrierte herauskommt?
Nein, ich schreibe so. Ich ändere ganz wenig. Aber ich habe es natürlich im Kopf schon so durchgeackert, dass ich ziemlich genau weiß, wie ich es machen will.
In Löwenherz bekommen wir mit, dass einer der ersten Leser, das liegt natürlich auf der Hand, ihr Mann ist, der, wie wir wissen, selber Schriftsteller ist und wiederum Texte schreibt, die Sie dann lesen.
Ja.
Funktioniert denn das, wenn man Kritik übt an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel?
Ja, funktionieren, das heißt, wenn man dann aussteigt, ich meine, Kritik ist immer brutal. Also derjenige, der kritisiert wird, ist fast immer beleidigt. Und es ist meistens auch so, wenn mich Michael kritisiert, dann bin ich auch beleidigt und dann denke ich drüber nach. Kann sein, dass ich das gut gefunden habe und es verwende. Bei ihm ist es ähnlich. Mhm. Und das Gute ist, weil wir uns so nah sind und uns schon ewig kennen, wir sind ja schon 40 Jahre verheiratet, dann ist es so, dass man nicht schwindeln kann.
Oder man weiß schon, was der Partner möglicherweise
man
sagt.
Man vermutet schon. Also ich weiß, dass der Michael keinen Schwindel duldet und ich dulde auch keinen. Ich muss die Wahrheit wissen. Und so ist es bei mir schon geschehen, dass ich einiges in der Schublade liegen gelassen habe, weil ich gemerkt habe, ich bin irgendwo in einem Tunnel. Geht nicht weiter.
Sie schreiben, so kann man sagen, vollkommen unterschiedlich. Der eine bewegt sich in Mythen, Sagen, in der Geschichte oftmals und hat ein großes Talent zu fabulieren und auch auf die lange Strecke zu gehen.
Ja.
Sie reduzieren. Und es gibt etwas, was mich stets beeindruckt in Ihren Texten. Und das ist dieses gewitzte Vor und Zurück in den Zeitebenen. Sie springen förmlich durch die Geschichte Ihrer Protagonisten. Wie sind Sie auf dieses Verfahren gekommen?
Indem ich mir vorstelle, dass mir jemand gegenüber sitzt und zuhört. Und dann wird das plötzlich so lebhaft. Also ich hätte am liebsten, wenn ich Sie jetzt auch etwas fragen könnte und Sie würden mir antworten und dann würde es so hin und her fletzen wie so ein Federball. Und das finde ich für mich zum Schreiben auch aufregend. Und dieses epische Schreiben, ich kann es nicht. Der Michael kann auch kurz schreiben. Und ich glaube, da hat er schon einiges von mir. Der Michael kann sowieso, der kann alles gleich. Und dann sagt er, probiere ich jetzt auch mal. Kriegt es unheimlich gut hin, natürlich.
Und dann gibt es noch etwas, was mich beeindruckt, was auch ein großes literarisches Risiko ist. Sie bauen keine Geheimnisse auf, beziehungsweise sie kreieren keinen klassischen Suspense. Also zum Beispiel auf den ersten Seiten von Löwenherz erfahren wir, dass Richard sich das Leben nehmen wird. Warum verraten Sie den Ausgang einer Geschichte?
weil ich es spannender finde. Ich lese auch lieber einen Kriminalroman, wo ich weiß, wer der Mörder ist, und ich kann dann auf den Spuren des Mörders gehen. Ich finde das andere irgendwie billig, ich weiß nicht.
Ihr Werk umfasst, das habe ich eingangs gesagt, Romane, Erzählungen, Kinderbücher, Theaterstücke. In welchem Genre fühlen Sie sich besonders wohl?
In der kurzen Form.
Werden Sie jetzt weiter Familientexte schreiben oder wird sich das literarische Schreiben nach diesen Büchern dann doch wieder verändern?
Nein, ich möchte nichts mehr über die Familie schreiben. Kann sein, dass der eine und andere in einem Text auftaucht, aber so explizit möchte ich nicht über die Familie mehr schreiben. Aber ich habe jetzt auch ein Kinderbuch geschrieben, also das habe ich schon lange konzipiert gehabt, das habe ich jetzt fertig geschrieben. Da geht es um ein Kind, ein Mädchen, das Schriftstellerin sein will. Und sie verreist mit ihren Freunden und schreibt alles auf, was sie sieht. Und sie denkt immer über Schreiben nach. Kann ich das schreiben? Soll ich das schreiben? Ist das nicht zu kitschig? Oder? Und das finde ich, das hat mir unheimlich Spaß gemacht.
Sie haben in diesem Genre, sagen wir mal, schon einiges veröffentlicht. In den 2000er Jahren haben Sie mit den sogenannten Rosi-Romanen die Figur eines Kindes entworfen, das, so könnte man sagen, mit besonderer Sensibilität durch die Welt zieht, etwa durch New York oder durch Wien. War das Kinderliteratur für Erwachsene?
Glaube ich schon. Jetzt dieses Kind heißt auch wieder Rosi, weil der Verlag das wollte. Es ist eigentlich eine kleine Wiederaufnahme, aber im Endeffekt ist es was anderes. Das hat mir nicht gefallen eigentlich mehr, weil ich mir gedacht habe, ich möchte doch gern, dass das ein Kind auch lesen kann und Freude daran hätte.
Das war bei den früheren Rosi-Romanen nicht?
Nein, das war nur, dass einer, der auch dort war, gesagt hat, genau, das habe ich auch gesehen. Die Sehenswürdigkeit kenne ich auch. Da sind wir auch schon lang gegangen. Genau, das ist da und da. Und das ist jetzt, obwohl sie in Havanna sind, jetzt diesmal, das habe ich deshalb genommen, weil da viel gezaubert wird, weil da viele Geister vorkommen. Das hat mir gepasst. Aber ist es hauptsächlich der Beruf, also das Kind als Schriftstellerin, die Hauptsache?
Irgendwo habe ich gelesen, Sie selbst hätten schon als 12-Jährige zu schreiben begonnen. Was waren das für Texte?
Ach, sicher extrem schlechte Texte. Aber
ist da irgendwas vor noch da?
Ja, es sind schon ein paar Texte. Also es waren halt so unglaublich kindliche Texte. Aber ich habe auch oft geschrieben, wenn ich mich beleidigt gefühlt habe. Also ungerecht behandelt und so, dann musste ich das unbedingt aufschreiben. Und dann habe ich mir halt auch vorgestellt, wie die Leute dann auf mein Begräbnis gehen, wenn ich da den Hang hinunterspringe und sie sich bei mir entschuldigen ins Grab hinein, dass sie so böse zu mir waren. Das ist eine richtige Kinderfantasie.
Auch ich kann mir vorstellen, dass das Erwachsene auch haben. Ihr erster Roman, der heißt dann Eigentlich bin ich im Schnee geboren. Das Buch erschien 1977. Worum ging es da und in welcher Lebensphase ist das erschienen?
Das ist sehr schön, als ich mit meinem ersten Mann auch in Bregenzerwald gewohnt habe, in Andelsbuch. Und er war viel weg und ich mit den zwei kleinen Kindern. Und da habe ich immer wieder angefangen, kleine Texte zu schreiben. Und der Richard hat gesagt, weißt du was, mach das, ich mache ein paar Zeichnungen dazu.
Und wovon handelt das Buch?
Das sind nur Impressionen, so kleine Sachen, die ich geschrieben habe. Erinnerungen und so.
Ihre erste Ehe wird auch erwähnt in Richard bzw. in Löwenherz. Ich habe da, also jetzt nicht mit heißen Ohren, aber ich war doch erstaunt, dass diese Geschichte dann auch erzählt wird. Es ist ja eine Ehebruchsgeschichte, so könnte man sagen. Also was hat denn Ihr Mann dazu, dass Sie im Grunde genommen erzählen, wie Sie sich kennengelernt haben, wie Sie Ihren Ex betrogen haben nach Strich und Faden? Das ist ja auch, sagen wir mal, starker Tobak.
Es ist so. Der Michael ist ein Schriftsteller, der will, dass alles geschrieben wird. Und meinen ersten Mann, der hat das auch gelesen und er findet es ein bisschen heftig. Aber ich habe ihn gut beschrieben, er war ein guter Typ, er war ein vornehmer Mann, also er war nicht ungut, ich schreibe nichts Böses über ihn.
Das stimmt, aber er hat das auch gelesen.
Er hat es gelesen, es hat ihm nicht besonders gefallen, hat er gesagt, aber okay.
Wir haben schon darüber gesprochen, in Löwenherz taucht Michael Kühlmeier als Figur auf, als Freund Richards, haben Sie gesagt, aber eben auch als Kritiker Ihrer Texte. Was hat denn Ihr Mann speziell an diesem Buch zu bemängeln gehabt?
Meine Zaghaftigkeit, dass ich gesagt habe, oh, das schreibe ich nicht. Ich glaube, das will ich jetzt nicht. Und sagte, genau das musst du schreiben. Du kannst nicht über deinen Bruder schreiben und dich selber ausklammern. Du kannst nicht über mich als einen Freund deines Bruders schreiben und so tun, als wäre ich vom Himmel gefallen. Also es muss schon Hand und Fuß haben. Entweder du lässt es weg, dann ist ein Loch in der Geschichte, dann könnte das ganze Buch sein lassen. Und das sind so Grundsatzfragen. Mhm. Also da hat er mir schon sehr geholfen, weil er gesagt hat, entweder du traust dich, dann mach's, oder du lässt es sein.
Jetzt muss ich natürlich fairerweise fragen, was Sie so klassischerweise an den Manuskripten Ihres Mannes kritisieren.
Also ich bin da auch sehr großzügig. Aber es liegt natürlich daran, dass wir Schriftsteller sind, weil ich finde, man kann über alles schreiben. Ich muss ehrlich zugeben, ein riesiges Problem wäre für mich, eine Liebesszene zu schreiben. Das habe ich ja in diesem Buch so gelöst, dass ich über die Art, eine Liebesszene eventuell zu schreiben, nachdenke. Das ist dann meine Liebesszene. Also ich könnte keine schreiben. Ich würde bei jedem Wort wahrscheinlich, obwohl ich sicher nicht brüde bin, aber ich würde wahrscheinlich rot werden.
Sie haben gerade beschrieben, wie das Schreiben auch einfach eine Art von handwerklichem Tun ist. Ich stelle mir das jetzt so vor, da leben zwei Schriftsteller in einem Haus. Es wird immer über Literatur gestritten, diskutiert. Ist das großes Lebensglück oder kann das manchmal auch unerträglich sein?
Also ich finde es klasse. Muss ich wirklich, natürlich ist es manchmal...
Ja, ich frage das, weil es so viele Schriftstellerpaare gibt, die sich ja über das Schreiben und Reden über die Literatur, ich kann die jetzt alle aufzählen, verstritten haben und sich wieder auseinandergelegt haben.
Natürlich gibt es Streitgespräche, das ist ja klar. Aber ich glaube, der Hauptgrund bei zwei Schriftstellern ist immer der Neid. Oder aber die Missgunst. Wir haben nur ein Konto. Also das ist vielleicht die Erklärung für unseren Nicht-Neid. Also das ist ja finanzieller Neid oder was immer, der verdient viel mehr, ich habe viel mehr auf meinem Konto. Wir haben nur ein Konto, es fällt alles in den gleichen Topf und es finde ich die beste Lösung.
Ist es wirklich die beste Lösung? Dann weiß er ja, was Sie ihm für Geschenke kaufen. Das steht ja dann da auch, oder muss das dann bar bezahlt werden?
Na, das kann man ja was anderes hinschreiben. Aber ich finde es gut. Wir haben ja am Anfang unserer Beziehung oder unserer Ehe sehr wenig Geld gehabt, weil wir beide freischaffend sind. Und das ist ziemlich hart, er im Rundfunk und dann so oft Interviews gemacht, die er gar nicht konnte. Also Gespräche mit einem Orthopäden zum Beispiel, das ist ja nicht sein Fach. Also nur zum Geld verdienen. Und da haben wir wirklich von der Hand in den Mund gelebt. Und plötzlich ist es dann, als er mit der Mythologie angefangen hat, ist es uns besser gegangen und immer besser. Und auch mit seinen Büchern. Und am Anfang hat nur der Michael das Geld verdient. Ich fand das einfach gut, wie das war.
Ihr Mann ist ja, das kann man so deutlich sagen, einer der prominentesten und auch wichtigsten Schriftsteller Österreichs. Das ist gar keine Frage. Aber ohne jetzt in Ihr Konto zu schauen, es ist ja ganz offensichtlich, die Bagage, Fatih, das sind Bücher, die standen auf den Bestsellerlisten. Und Sie spülen bestimmt jetzt auch einiges Geld in diese gemeinsame Haushaltskasse. Hat das Ihr gemeinsames Leben verändert?
Ja, wir können uns Sachen leisten. Also was leisten? Wir leisten uns ja nichts. Also wir schauen halt, wenn wir essen gehen, nicht auf die Seite, wo die Zahlen stehen. Also wir essen aber, was wir wollen oder ein bisschen locker mit Geld. So. Aber wir haben zum Beispiel kein Auto, wir fahren nicht in Urlaub.
Warum
wir haben
nicht?
Weil wir unser Leben ist Urlaub.
Ja, ist schön gesagt, dann ist es Arbeit, Schriftstellerarbeit.
Ja, aber wenn wir jetzt beruflich verreisen, dann hat es ja auch den Anschein von Urlaub, also... Und das ist anstrengend. Und zu Hause liegen ist doch angenehmer dann.
Schreiben Sie denn auch an Texten gemeinsam?
Gemeinsam an Texten schreiben kann man ja nicht. Man kann sich vornehmen, ein Buch zu schreiben. Wir haben zum Beispiel jetzt auch ein Buch geschrieben, Geschichten über Krawatten. Und das ist eine Geschichte, wir kennen einen Mann, der sehr viele Krawatten besitzt. Also schon so sammlerkunstmäßig wertvolle Krawatten aus den 50er, 30er Jahren auch. Und wir sollten Geschichten zu den Krawatten schreiben. Eine schreibt der Michael, eine schreibe ich. So geht's halt hin und her.
Woran schreiben Sie gerade?
Im Moment schreibe ich gar nichts.
Ist das angenehm?
Nein, ist nicht angenehm. Ich muss was anfangen. Michael hat gesagt, schreibe da was, du wirst so unleidig, wenn du nichts schreibst.
Also dann wünsche ich Ihnen, dass Sie bald wieder einen neuen Text anfangen. Monika Helfer, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.